Hören, was wirkt. Zeit für 5 nach 12. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal geht es um ein Projekt, das an einer Stelle ansetzt, die für Nachhaltigkeit oft unterschätzt wird, beim Design. Denn wie etwas gebaut wird, zusammengesetzt und gedacht wird, entscheidet oft schon sehr früh darüber, ob es später reparierbar, austauschbar, wiederverwendbar oder überhaupt kreislauffähig ist. Professor Dr. Peter Hennecke hat es in einer anderen Folge von 5 nach 12 so formuliert: Am Design entscheidet sich im Grunde schon rund 90% dessen, was am Produkt passiert, am Produktende. Und genau dieser Gedanke ist für diese Folge zentral. Somit ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Frage des richtigen Verhaltens am Ende, sondern eine Frage des richtigen Entwurfs am Anfang. Kreislaufwirtschaft funktioniert nur dann, wenn Produkte so gestaltet sind, dass man sie später auch wieder auseinandernehmen, verstehen und mit ihren Bestandteilen weiterarbeiten kann. Ebenso spielt Standardisierung eine wichtige Rolle. Über das Projekt Ella spreche ich mit meinem heutigen Gast, Hans Konstin. Herzlich willkommen, lieber Hans. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Hans ist Erfinder, Unternehmer und Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung an der Schnittstelle von Design, Technik und Produktion. Er steht für Produktentwicklung von der ersten Idee bis zur Serienreife. Und vielleicht zwei Beispiele aus seiner langjährigen Historie. Die Älteren unter euch kennen ihn noch, den Nokia Communicator. Oder viele nutzen es heute zu Hause, das dürften die Jüngeren auch kennen, die Fritzbox von Fritz oder ehemals AVM. Ja, herzlich willkommen nochmal zu 5 nach 12, lieber Hans Konstin. Lass uns einsteigen.
Prima.
Wenn wir ganz vorn beginnen, Elektroroller, Mopeds sind besonders in Schwellenländern Mainstream, aber werden es auch immer mehr in der westlichen Welt. Der Markt durchläuft eine rasante Transformation von einer Nischenlösung, würde ich sagen, für urbane Mobilität zur wichtigen Säule nachhaltigen Transports. Was passiert in diesem Markt gerade?
Ja, ich würde den Elektroroller als eines der wichtigsten Fahrzeugarten in dem Markt für Leichtmobilität bezeichnen. Also Elektroroller ist wirklich, wenn jemand eine Familie in Indien oder Indonesien oder Afrika Geld hat, um sich motorisiert mobil zu machen, das heißt ein Fahrzeug zu kaufen, dann ist es das Erste, was sie eben in Erwägung ziehen, einen elektrischen Motorroller. Aber der ist am praktischsten. Man bekommt maximale Mobilität und Transportkapazität für möglichst wenig Geld. Und deswegen boomen die Dinger.
Ja. Und das sieht man nicht nur in den Schwellenländern, sondern sieht man auch in der westlichen Welt. Habe ich das so richtig formuliert oder kann man das so?
Ja, das kommt drauf an. In der westlichen Welt ist es, war es ein Lifestyle-Thema oder für Leute, die quasi in den Städten an der Autoschlange vorbeifahren wollten. Aber im Wesentlichen im Süden Europas, zum Beispiel westliche Welt, Süden Europas, ist es so, dass fast jeder Haushalt in Griechenland zum Beispiel einen Motorroller hat. Da geht es auch um Geld. Der Motorroller ist nach wie vor eines der preiswertesten Fahrzeuge, um sich mobil zu machen. Und deswegen boomen die Dinger.
Ja, ja. Und ja, auch wichtig im innerstädtischen Verkehr, egal wie gut der regionale Verkehr ausgebaut ist, die letzte Meile ist ja meistens das Problem irgendwie, ne?
Ja, das auch. Fahrradfahren, das ist ein Thema. Motorroller ist eben eine andere, oder Motorroller oder andere elektrische Leitfahrzeuge sind eben andere Arten von Fahrzeugen, mit denen man da sich mobil ausstatten kann. Motorroller ist, wie gesagt, nur eines dieser verschiedenen Leitfahrzeugtypen, die wir bei Ella fokussieren. Und ist aber das interessanteste Produkt, weil das Produkt weltweit in den größten Stückzahlen läuft.
Ja. Da steigen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Wir haben ja heute eine besondere Folge 5 nach 12, denn wir sprechen natürlich über Lösungen. Das ist das Ziel immer in meinem Podcast. Aber wir besprechen heute über ein Projekt, wobei wir sind ja schon eine Weile zusammen, haben schon eine Weile tiefer in das Thema, sind zusammen tiefer in das Thema eingestiegen, jetzt ohne Aufnahme. Das Projekt steht natürlich nicht nur auf dem Papier, sondern vieles ist fertig. Aber wir sprechen auch über ein Projekt und ich finde, dieses Projekt ist es auch wert. Also deswegen hol unsere Hörerin mal rein. Was verbirgt sich denn in so 1, 2, 3, 4 Sätzen hinter Ella? Wer ist Ella?
Ja, wer ist Ella? Ella ist eine Marke, die wir geschaffen haben, um eine Idee, eine sehr komplexe Idee zusammenzufassen. Das ist das, was hinter Ella steht. Grund oder Grundlage oder Ursprung dieser Idee ist der Gedanke, dass wir Speicher brauchen, dass wir Ökostrom speichern müssen und dass wir zum Speichern von Ökostrom Batterien brauchen. Und wenn wir die Batterien, ich sag mal, recyceln wollen und die Qualität der Batterien beurteilen wollen, dann brauchen wir halt Standards. Und um Standards in die Märkte zu bringen, Batteriestandards in die Märkte zu bringen, mit der Batterie an sich kann man noch nichts machen. Da kann man, man braucht halt eine Lampe, um Licht zu haben, oder ein Fahrzeug, um motorisiert zu sein. Um überhaupt diesen Wert der Batterie zu transportieren und in die Märkte zu bringen, braucht man eine Anwendung. Wir haben gesagt, Ella beschreibt sozusagen dieses ganze breite Anwendungsspektrum dieser standardisierten Batterie, um die es letztendlich geht. Und wir haben uns bei Ella zunächst darauf konzentriert und wollen uns konzentrieren bei Ella auf elektrische Leichtfahrzeuge und da wiederum, wie eingangs angesprochen, auf den elektrischen Motorroller als eines dieser als das Leichtfahrzeug, was es in größten Stückzahlen weltweit gibt.
Ja, ja. Ja, super. Ich denke, da hat man so ein bisschen Blick und ich glaube, vom Timing für unsere Podcast-Aufnahme, die sind wir perfekt mit der Diskussion rund um Öl und Gas. Dementsprechend sprechen wir heute wieder über eine bestimmte Lösung. Für denjenigen, der nicht so tief im Thema drin ist wie du, zähle ich mit dazu, definitiv. Wo steckt das Problem heute, also im aktuellen Status quo bei dem Thema Leichtmobilität und Akkusystem?
Das Problem oder das Hauptproblem, was wir sehen, ist es ist aus unserer Sicht tatsächlich die Energieversorgung dieser elektrischen Leichtfahrzeuge. Momentan ist es so, dass elektrische Leichtfahrzeuge zu, ich kann es nicht genau sagen, aber zu 90-95% mit Akkuwechselsystemen ausgestattet werden. Das beginnt halt, Leichtfahrzeuge verstehen wir übrigens, beginnend mit dem Elektro-Tretroller, wie man sie kennt, auf den Straßen über Pedelecs, Motorroller bis hin zu kleinen leichten Autos. Und insbesondere die kleineren elektrischen Leichtfahrzeuge werden mit Wechselakkus ausgestattet. Und da ist es halt so, dass jeder Hersteller sein eigenes Ding macht. Das heißt, jeder Hersteller hat seine Akkuform, seine Elektronik im Akku. Und man wird, wenn man so ein Fahrzeug erwirbt, über den Hersteller an einen bestimmten Akkutyp gebunden. Das ist genauso wie wenn im Automobilbereich jeder Fahrzeughersteller, Pkw-Hersteller seine eigene Benzinmarke hätte. Und wenn der Hersteller nicht mehr verfügbar ist, könnte man nicht an einer anderen Tankstelle tanken. Das ist also eine absurde Situation eigentlich in diesem Markt. Und das führt dazu, dass Kosten entstehen und auch Frustration bei vielen Nutzern, dass sie für den Akku zu viel zahlen, oder zumindest für den zweiten und dritten Akku, können sie viel weniger zahlen, als wenn es ein Standardakku wäre, als wenn der proprietär ausgeführt ist. Dass eben, wenn so ein Hersteller auch mal vom Markt verschwindet, man dann mit der teuren Anschaffung dasteht und keinen Akku mehr hat und sich oft ein, spezieller Ersatzakku, den man dann beschaffen muss, nicht lohnt.
Ja.
Und insofern, man gerät halt durch dieses Problem der spezifischen Akkutypen, die einem Hersteller zugeordnet ist, in Abhängigkeiten. Und hinzu kommt, dass eben die Akkus nicht reparierbar sind und so weiter. Also da sehen wir ein Hauptproblem. Also Energieversorgung bei Leichtfahrzeugen ist ein Riesenthema. Leichtfahrzeuge in den Entwicklungsländern, auch in den Schwellenländern sind sehr, sehr weit verbreitet. Man denke nur an die Rikschas in Indien oder in anderen Ländern. Liegt einfach daran, dass die Einkommen noch nicht so hoch sind, dass man sich PKWs leisten kann. So ähnlich wie nach dem Krieg in Deutschland. Da fuhren viele Leute Motorrad, um überhaupt mobil zu sein, bis sie sich dann Käfer leisten konnten oder andere Fahrzeuge. Also das ist ein Hauptproblem. In Europa ist es so, dass der Druck von Asien langsam auch kommt. Die Einkommen werden auch geringer. Es ist schwierig. Also man muss sich eher nach der Decke strecken und die Leute denken doch über Lösungen nach, preiswerter mobil zu sein als mit einem normalen PKW.
Ja. Lass uns noch auf einen Punkt bei den Schwächen des Systems kommen, was ja der Elektromobilität immer wieder vorgeworfen wird. Was passiert eigentlich mit einer Batterie, die kaputt ist? Wird die recycelt? Kann die recycelt werden? Und vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, vor allen Dingen bei Leichtmobilität, was passiert eigentlich mit so einer Batterie im Normalfall in der heutigen Zeit?
Das Problem bei Batterien für Leichtfahrzeuge ist, dass sie die Batterie selbst relativ klein ist. Die muss noch von Hand wechselbar sein in der Regel. Also wir haben 9 Kilo definiert, zum Beispiel für den Akku, den wir definiert haben, geht aber bis zu 13, 14, 15 Kilo im B2B-Bereich in Asien. Und man hat relativ wenige Zellen da drin im Vergleich zu dem zum Gehäuse. Und wenn dort beispielsweise bei uns im Akku sind 140 Rundzellen drin, eine davon kaputt ist, repariert man in der Regel nicht, sondern schmeißt 139 gute weg. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Also die Reparierbarkeit wird in der Regel nicht mitgeplant, weil der Kostendruck in diesem Markt extrem hoch ist, gerade in Asien. Man kann sich kaum vorstellen, aber so ein Roller kostet in Asien, Bangladesch, Indien beginnt bei $500 und endet bei wirklich hochwertigen Produkten um die $1,000. Das sind so die Branchen. Hier in Deutschland geht es bei 2.000 Euro los und landet bei BMW, glaube ich, bei 8,5 oder irgendwas in der Größenordnung. Und insofern, Preisdruck ist enorm groß in Asien und deswegen werden die Batterien so gebaut, dass sie sehr preiswert angeboten werden können, aber sind eben deswegen nicht reparierbar. Und das ist ein großes Ökoproblem bei den vielen verschiedenen Herstellern. Nur durch Standardisierung, durch Qualitätsstandards würde es sich auch lohnen, die Akkus reparierbar herzustellen.
Ja. So, jetzt habt ihr genau dafür eine Lösung erfunden über einen anders, so habe ich es verstanden, einen anders gebauten Akku, einen Standardakku in unterschiedlichen Formaten, der einige dieser Themen löst. Also deswegen sprich mal über eure Akkulösung.
Über unsere Akkulösung, ja, genau. Das Besondere andersrum, wenn man einen Standard-Akku in diesem Falle in den Markt hineinbringen will, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass er vom Design her gut integrierbar ist. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir dürfen also den Designern, die natürlich ihre unterschiedlichen Vorstellungen haben, Hindernisse in den Weg legen, um ihre Gestaltungsfreiheit und ihre Gestaltungsfreiheit einschränken. Deswegen war bei uns der erste Punkt zu sagen, wie kann ein Akku aussehen, der möglichst gut in alle Arten von elektrischen Leitfahrzeugen integrierbar ist. Mhm. Das beginnt übrigens mit der Ergonomie. Der darf nicht zu schwer sein. Also die Leute müssen auch, Personen, die nicht so kräftig sind, müssen so einen Akku tragen können. Deswegen haben wir gesagt, bei 9 Kilo ist Schluss. Ja. Wir haben irgendwann mal Marktuntersuchungen gemacht, das festgestellt, nochmal belegen lassen. Das zweite ist, dass der Akku eine bestimmte Form haben muss, sodass er quasi vom Elektro-Tretroller bis hin zum kleinen Auto integriert werden kann, ohne sich wiederum einzuschränken. Und der Akku, den wir definiert haben, der passt unter das Trittbrett eines Elektro-Tretrollers und unter den Sitz eines kleinen Autos. Das heißt, man kann sich draufstellen, auf einen einzelnen, flachgelegt, ohne dass er stört. Man kann sich im Auto draufsetzen, ohne dass er zu hoch ist. Er passt gerade noch unter diesen Raum, der freigegeben ist. Und, habe ich noch nicht erwähnt, bei den Elektrorollern passt er auch in den Fußraum, sodass man oberhalb dieser Ebene seine Ware gut durchladen kann. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Also die Akzeptanz für Designer, für die Industrie, für so einen Standard ist nur dann gegeben, wenn man ihn sehr, sehr gut integrieren kann. Dann kommen viele andere technische Themen dazu. Der Stecker muss robust sein für verschiedene Anwendungen. Anwendungen in robusten in Afghanistan oder in Afrika, wo auch mal ein Sandsturm die Geräte einstaubt oder einsandet, wie man das auch immer nennt, oder in Bangladesch, wo Überflutungen da sind, da muss der Stecker eben, das Wasser muss ablaufen, er muss gut reinigbar sein. Oder im Inneren, wir können uns natürlich nicht festlegen auf nur einen Zelltyp, sondern wir müssen sagen, was im Inneren ist, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, der kommt standardisiert, der Strom raus in der Art, wie wir ihn brauchen. die Kommunikation stimmt. Und da gibt eben die Art der Verschaltung der Zellen und die Zellgröße auch ein bestimmtes Volumen vor. Und so sind quasi und entlang der Designfreiheit zum einen dann Stecksystem sehr robust und die Anordnung der Zellen im Inneren bei der Standard 48 Volt Spannungslage, das sind die Rahmenbedingungen, die letztendlich zu dieser Entscheidung geführt haben, ihn so auszuführen, wie er jetzt der ausgeführt ist.
Okay, und ich kann nur motivieren, auf eure Seite zu gehen, mal konstin.de. Da kann man da sozusagen sich ansehen, da ist, glaube ich, ein besseres Bild zu machen. Aber ja. Ich kannte es schon, aber ich hoffe, für die Hörerin war das schon so eine gute Beschreibung, dass man sich vorstellen kann, wie flexibel man das einsetzen kann. Löst natürlich nicht das Thema, was passiert, wenn der Akku kaputt ist und kann man damit noch was anfangen. Ich weiß natürlich, dass ihr die Lösung dafür hat. Ich würde aber gerne noch wiederholen, das Zitat am Anfang, ne? Also Design entscheidet zu 90% über das Produktende.
Genau.
So, und meine Einschätzung als Banker an der Stelle, da wird es ja nochmal richtig spannend, wie ihr das aufgebaut habt.
Genau, also wir haben also die Akkus heutzutage werden in der Regel verschweißt. Also die Zellen werden über eine Schweißung, entweder Laser oder Buckel verschweißt oder und so weiter. Und wir haben vor schon 4-5 Jahren darüber nachgedacht und überlegt, wie kann man die im Prinzip besser kontaktieren, haben eine beidseitige, jetzt auch einseitige Federkontaktierung dieser Akkuzellen erfunden. Und sodass die Zellen selbst nicht beschädigt werden beim Montagevorgang. Diese Multikontakte, also es sind Federn, die ganz viele einzelne Kontakte haben und auf die Weise den Übergangswiderstand zur Zelle möglichst gering halten. Mit diesen Kontakten können die Zellen kontaktiert werden und sie können eben auch, die Zellen können entnommen werden aus dem Akku-Pack, indem man den Akkudeckel entfernt, die Zellen rausnimmt, neu durchsortiert, die eine schlechte Zelle rausnimmt und das Ganze, den ganzen Stack, wie man das nennt, diese Gesamtanzahl der Zellen ersetzt durch einen neuen Stack, einen neu sortierten Stack und dann kann man weitermachen. Also und diese Art der Reparatur oder des Ersetzens der Zellen in einem Akkumodul kann man automatisieren, wenn man die entsprechenden Geometrien standardisiert hat. Und das ist auch Teil dieses Systems. Wir sagen allerdings auch, wenn jemand das so machen möchte, kann er es machen. Es gibt vielleicht auch andere Lizenznehmer, die dann quasi sagen, sie möchten den Akku auch so produzieren. Sie sagen, nee, sie möchten gerne schweißen. Okay, dann machen sie es halt so. Wir halten diese Möglichkeit der Akku-Reparatur für einfach den besseren Weg und würden das auch jedem empfehlen.
Aber schweißen, um das nochmal zu wiederholen, bedeutet ja, der Akku ist de facto nur sehr komplex auseinanderzunehmen oder zu zerstören quasi und dann versuchen, die Bestandteile, die man wieder nutzen will, zu machen, was ja nun mal nicht nachhaltig ist. Also im Grunde genommen vorauszudenken, dass man ihn auseinandernehmen kann, Zellen austauschen kann, ne? Mit allen technischen Nachjustierungen, ist dann ja schon ein gigantischer Schritt gegenüber der einfachen Vernichtung, was auch immer mit den Akkus passiert, verbrannt oder wie auch immer, eingeschmolzen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Geht im Grunde genommen auch noch weiter an der Stelle. Wir haben das Besondere an dem Akku, den wir entwickelt haben, ist, dass dieser elektronische Bereich, der empfindlich ist und der auch, also wenn ich in Ghana irgendwo in einem kleinen Dorf die Akkus habe, um dort elektrisch zu kochen oder Licht zu machen, wenn dort der Dorfelektriker an den Akku soll, dann soll er möglichst nicht mit der Elektronik in Kontakt kommen.
Ja.
Und das ist so konzipiert, dass die Elektronik wirklich auf den Steckerbuchsenbereich, auf den Buchsenbereich beschränkt ist. Die ist gekapselt. Das heißt, er kann den Akkudeckel entfernen, kommt an die Zellen ran, aber kann diesen empfindlichen elektronischen Bereich überhaupt nicht berühren. Und das sind alles Merkmale, die quasi vom Design schon in diesen Akku hinein konzipiert worden sind, von Anfang an, um tatsächlich diese Reparierbarkeit und entsprechende Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Ja. Jetzt klingt das für mich als großer Laie, ein bisschen vielleicht kenne ich mich aus, aber nur ein bisschen, klingt das ja schon nach einer brillanten Idee, ne? Also warum macht das noch kein anderer, wie auch immer er das im Detail erfunden hätte, beziehungsweise wer ist jetzt die konkrete Zielgruppe für Ella, ne? Wer sozusagen wer hat den unmittelbaren größten Nutzen an der Stelle neben der Umwelt? Das, glaube ich, dürfte hier drüber gekommen sein.
Den größten Nutzen hat der Endkunde, der Nutzer. Weil der, wenn man sich vorstellt, ich meine, Zahlen nennen ist immer schwierig, aber ganz grob, so eine Kilowattstunde auf Zellebene, nicht der Spec mit der Kilowattstunde, sondern Zellebene, also die zylindrischen Zellen beispielsweise, kostet ungefähr $100. Ist immer eine Frage der Menge, wie man sie einkauft. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Akku knapp Kilowattstunde, dann vielleicht auch mal 800, 900 Euro kostet für ein teures Fahrrad zum Beispiel. Ja. Dann ist es halt so, dass man sich vorstellen kann, so einen Akku kann man herstellen für 150 Euro und der wird dann für 800 Euro verkauft. Und gerade wenn man dann das Fahrzeug gekauft hat, oft noch viel teurer, dann kauft man den zweiten, dritten Akku für viel zu viel Geld. Deswegen die Hersteller von solchen Fahrzeugen, die haben überhaupt kein Interesse an einem Standard-Akku, den man viel, viel weniger Geld anbieten könnte. Und die bleiben möglichst lange bei ihren proprietären Systemen. Man kennt das auch von Handwerksgeräten übrigens. Ja. Jeder Bohrmaschinen und so weiter, Akkuschrauber, jeder hat da sein eigenes System. Und die Hersteller freuen sich, wenn der Kunde sich für das System entscheidet. Und der wird dann sehr lange bei einem System bleiben. Weil er hat sich dann ausgestattet mit 3, 4 Endgeräten und dem Akkusystem und der bleibt dann da drin. Das ist eine Art von Kundenbindung, die schwierig ist. Mhm. Und deswegen Interesse hat der Endkunde, der Markt. Die Hersteller tun sich schwer, da mitzugehen. Und die Akkuhersteller auch, muss ich sagen, weil die freuen sich natürlich, wenn sie Akkus, also Akkumodule für bestimmte Märkte, für bestimmte Hersteller herstellen können und nicht in so unmittelbaren Wettbewerb geraten, indem man quasi einen Standard-Akku mit anbietet.
Ja, okay, jetzt haben natürlich Konsumenten auch Macht, die oft unterschätzt wird. Wobei man natürlich bei dem Thema schon einsteigen muss, als vielleicht auch als Konsument das zu verstehen und den nötigen Druck auszuüben. Fällt dir sicher auch ein Vorteil für die Produzenten ein, ob es jetzt der Batterieproduzent ist oder der Kleinfahrzeuge, wo du sagst, naja, da gibt es auch noch Argumente für diejenigen, wo die drüber nachdenken können, dass es für ihn Vorteil bringt.
Also der,
es ist ja immer das einfachste Win-Win-Win, ne?
Das, ja, ist der es ist so, dass man den Markt für so einen Standard meines Erachtens oder unseres Erachtens so dann gewinnen kann, wenn man dem Endkunden besondere Vorteile in Verbindung mit diesem neuen Standard bietet. Das ist der entscheidende Weg. So hat Google Android eigentlich auch durchgesetzt letztendlich und mit dem Pixel-Phone gezeigt, wie es geht. Ja. Und nach sind die anderen hinterhergehen. Mhm. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir gesagt haben, ja, der Akku ist gut, der ist nachhaltig entwickelt, ist reparierbar, ist sehr breit einsetzbar, aber wir brauchen coole Anwendungen. Ja. Wir müssen einfach Anwendungen haben, die besser sind als das, was der Wettbewerb bietet und bieten diese Anwendung den etablierten Herstellern zur Lizenz an. Also ich habe mich breit erklärt, der Akku, den wir entwickelt haben, ist nach dem VDE Spec 90035 standardisiert, damit in einer Arbeitsgruppe von 8 Parteien erarbeitet. Wir haben uns breit erklärt unter sogar Fremdkonditionen. Das ist fair und diskriminierungsfreie Lizenzierung guten Marktkonditionen. Wir haben uns breit erklärt, diesen Akku an jeden auszulizenzieren, der ihn gerne bauen möchte und verwenden möchte. Er muss halt sich an die Standards halten. Und der Endkunde hat Und um den Akku dann letztendlich aber in den Markt zu bringen, ist es wichtig, eben besondere Merkmale bei den Anwendungen zu haben. Und deswegen ist quasi Ella entstanden, um den Cargo-Scooter, diesen besonderen Motorroller, den wir entwickelt haben, oder das Ella-Auto oder das Kicktrike oder auch andere Anwendungen, die halt sich positiv mit besseren Merkmalen vom Wettbewerb unterscheiden, dem Markt anbieten zu können.
Ja.
Wir sind offen, komplett alle Komponenten zu lizenzieren. Unser Interesse ist, dass ein weltweiter, globaler, neuer Akkustandard entsteht, der für mehr Nachhaltigkeit und mehr Transparenz sorgt.
Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln.
Ja.
Man sieht uns ja nicht, aber wir hatten ja gerade ein Akkuproblem beim Aufnahmegerät. Ne?
Ja.
So stell dir vor, die wären nicht standardisiert gewesen. Da hätten wir jetzt ein Problem gehabt.
Zum Glück
war das kein Problem. Ne?
Absolut. Das ist genau das Gleiche. Im Grunde genommen gehört hier, und das ist so wie bei den Steckern für die Ladegeräte in der Mobilfunkindustrie oder in der Elektronikindustrie, wo wir jetzt quasi als USB-C einen quasi Standard haben. Oder auch im Mobilfunk. Es gibt andere Standards, GSM und so weiter, 5G. So, das ist im Grunde genommen, die Zeit braucht diesen Standard für diese etwas größeren Akkus auch. Ich denke, die Zeit ist reif.
Ja, echt. Ich glaube, die Vorteile sind des Akkus gut rübergekommen, aber ihr sprecht ja über ein Akkusystem und ich habe gerade vor einer Paketstation gestanden.
Hm, ja.
Also es sah zumindest erstmal wie eine Paketstation aus, war es dann am Ende gar nicht so richtig, aber zumindest in den Formaten. Wofür braucht man sowas und was ist die Idee hinter dem System?
Also dieser Standardakku ist wie jeder normale Akku zu Hause zu laden zunächst mal. Also der Gedanke bei XPEC ist oder bei Ella ist, dass man jedes Ladegerät, ob es ein Einzelladegerät ist oder ein Mehrfachladegerät, einfach, zweifach, vierfach, achtfach, auch hundertfach, dass wenn man dieses Ladegerät, was entweder den Strom aus dem Netz bekommt oder eben auch über eine Solaranlage oder Windkraftanlage, wie auch immer, dass man diese Ladegeräte immer auch als netzdienliche Speicher nutzen kann, wenn man sie ausstattet mit Wechselrichtern. Kleine Wechselrichter beim Einfachladegerät, man kennt es vielleicht von so Balkonkraftwerken, die haben auch ein paar Akkuspeicher da drin, bis hin zu großen Wechselrichtern, die dann große Mengen an Energie zurückspeisen. Und die Idee von der Akku-Wechselstation, der Poststation, ist folgende. In Indien oder in asiatischen Ländern ist es inzwischen gang und gäbe, dass eine Infrastruktur entsteht von Akku-Wechselstationen, weil eben Leichtfahrzeuge, speziell Motorroller, vielfach unterwegs sind. Die Leute, Botendienste und so weiter, die damit auch ihr Geld verdienen, wechseln die Akkus dort. Und wir sehen eine neue Infrastruktur von solchen Akku-Wechselstationen auch im Westen, also in westlichen Städten, um elektrische Leichtfahrzeuge mit Energie zu versorgen und eben um Ökostrom dort zwischenzuspeichern und Peak Shaving damit zu betreiben. Und ich habe das neulich mal, und diese Paketstationen sind inzwischen bekannt. Die haben ihre Stellplätze. Es wird, wenn diese Akkus öffentlich zugänglich sein sollen, die Akkuwechselstation, wird es einen Wettbewerb um diese Stellplätze geben. Und wir haben gesagt, lass uns eine Form der Akkuwechselstation schaffen, die identisch ist mit der von Paketstationen. Denn im Grunde genommen, ob man ein Paket rein und raus nimmt oder ein Akku rein und raus, ist eigentlich das Gleiche. Und wir haben eine Technik entwickelt, um in einer Standardform einer Paketstation die Akkuladetechnik und Akkuwechseltechnik zu integrieren. Und das kann man bei uns anschauen, hier im Hof. Und ich habe mal ausgerechnet, kurz überschlagen, also neben diesen öffentlich zugänglichen Akkuladestationen gibt es natürlich auch die Akkuladestation zu Hause, die man hat. In den Städten ist es so, in Asien zum Teil, dass es verboten ist, die Akkus zu Hause zu laden, weil es als gefährlich gilt.
Das hätte ich gerade gefragt.
Ja.
Also warum lädt man nicht zu Hause?
Mit diesen Leichtfahrzeugen verdienen viele Leute ihr Geld, indem sie Botendienste betreiben. Man kennt es von den Food-Delivery-Leuten hier in westlichen Städten auch. Und die sind sehr unter kommerziellem Druck. Die kaufen sich zum Teil die Akkus billig über Amazon, also nicht qualifiziert oder nicht gut entwickelte Akkus. Und es kommt immer wieder zu Bränden. So ist es zum Beispiel in New York, ist es verboten, die Akkus in der Wohnung zu laden. In China, soweit ich weiß, auch bei hoher Strafe sogar.
Ja.
Und deswegen ist es sinnvoll, diese Infrastrukturen zu schaffen, sodass man außerhalb der Wohnung die Akkus laden und wechseln kann. Und unsere Idee ist, dass man im Prinzip das ganze Land mit solchen Akku-Wechselstationen überzieht, um fein verteilt und ein Netzwerk von intelligenten Akkus zu haben, die man netzdienlich nutzen kann.
Okay. Also sozusagen, jetzt gehen wir ja davon aus, dann haben alle einen qualitativ hochwertigen Akku, sozusagen den standardisierten Akku von euch entwickelt. Aber auf der anderen Seite ist es, ich kann ihn schnell austauschen, wie viele Akkus auch in meinem Gefährt auch immer gebraucht werden durch diese Paketstation. Und gleichzeitig ist die Paketstation, ich nenne sie bewusst jetzt mal so, weil sie ja wirklich so aussieht, ist sie Teil der Infrastruktur, der Energieversorgung der Stadt, der Gemeinde, weil man sie als Speicher generell nutzen kann für Spitzenausgleich oder was auch immer vielleicht sogar.
Richtig? Ja, genau. Ich hatte mal jetzt vor kurzem überschlagen, also die in der Öffentlichkeit stehenden Akku-Wechselstationen ist das eine, aber die Speicher, die wir auch in den Wohnungen sehen, dann übrigens durch die Intelligenz der Akkus so ausgelegt, dass in der Wohnung nur bestimmte ungefährliche Akkuchemie genutzt werden kann. Mhm. Also die Akkus wird es ja von verschiedenen Herstellern geben, die ihre eigene Akkuchemie, Hochleistungszellen für Sportgeräte und eben Zellen, die man halt zum Energiespeichern braucht. Und wenn die Haushaltsversicherung sagt, du darfst zwar deinen Akku bei dir zu Hause laden, aber bitte nur, wenn der Akku eine ungefährliche, zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat oder Natriumchemie hat, dann ist es so, dass der Akku, den wir entwickelt haben, die Elektronik dort abgefragt wird von der Anwendung, von dem Ladegerät oder von der Speicher in der Wohnung. Was bist du für eine Akkuchemie? Und der dann nur angeschaltet wird, wenn die Akkuchemie dort zugelassen ist, in dieser speziellen Anwendung.
Okay.
Und wir sehen eben neben den Akkus in der Öffentlichkeit, sehen wir auch Akkus in den Haushalten. Und ich habe vor einiger Zeit mal eben überrechnet, wir haben 40 Millionen Haushalte in Deutschland. Wenn man sich vorstellt, in jedem Haushalt wären 6 Akkus, dann hätten wir 240 Millionen Akkus mal, ich sag mal, 6 Kilowattstunden, also 4 Akkus an 1,5 Kilowattstunden, werden da 240 Millionen Kilowattstunden, das sind, glaube ich, Gigawattstunden, also über den Daumen jedenfalls bei 35 Millionen Kilowattstunden, die Berlin täglich verbraucht, könnte man quasi mit dieser Menge an Energie ganz Berlin quasi eine Woche lang mit elektrischer Energie versorgen.
Ja.
Das sind quasi, wenn man, ich habe manchmal auch das Bild im Kopf, dass so diese Akkus in dieser Infrastruktur einer Gesellschaft sich so zu verhalten wie Fettzellen in einem organischen Gewebe. Die sind fein verteilt und sorgen überall da, wo man sie braucht, für Energie und sorgen dafür für eine sehr resiliente Situation.
Ja. Jetzt hast du vorhin irgendwann bei einer Frage gesagt, ja, die Macht, der Vorteil für die Konsumenten, und ich habe von der Macht der Konsumentin gesprochen. Jetzt sucht ja keiner einen Akku, ne? Genau. Sondern er sucht ja die Lösung dazu oder möchte etwas, ein Problem lösen oder ein Anliegen, und der Akku hilft dann. Beziehungsweise sucht er auch kein System, was aber, glaube ich, schon ganz gut rüberkam, dass sozusagen da ja noch ein zusätzliches Thema mit gelöst wird über das System der Paketstation, nenne ich es jetzt einfach mal. Deswegen sozusagen war gar nicht so die Idee, aber ich finde schon, vielleicht kannst du, du hast ja gesagt, ihr wollt das schmackhaft machen mit Anwendungen, zum Beispiel den Cargo-Scooter.
Ja.
Und vielleicht kannst du 2, 3 Sätze sagen oder auch gern ein paar mehr. Also was sind die Besonderheiten eurer Anwendung? Ne?
Ja.
Darüber wollt ihr ja noch einen zusätzlichen Anreiz für den Konsument schaffen, Mehrwert schaffen. Und dann gibt es halt noch ein spannendes Akkusystem dazu.
Ja, genau. Vielleicht nochmal zum Cargo-Scooter. Also der Cargo-Scooter ist ein Elektromotorroller. Und eines der Hauptprobleme bei so Elektromotorrollern ist, dass man damit kaum was transportieren kann. Also der ist immer also wenn Motorroller getestet werden, ist der Stauraum unter der Sitzbank immer ein entsprechendes Kriterium. Und ich habe vor ein paar Jahren die Idee gehabt, das ist wieder so eine Erfindungsidee, wie damals der Kommunikator oder auch andere Ideen, Erfindungen, die mir gekommen sind, oder das Kicktrack, dass es, wenn man die Akkus im Fußbereich unterbringt bei einem elektrischen Motorroller und die Sitzbank nicht mehr vorne anscharniert, sondern hinten, sie öffnet und dann die Wand nach vorne hin aufmachen kann, da kann man quasi vom Hinterrad bis vorne zur Gabel mehr oder weniger diesen gesamten Raum als Stauraum nutzen. Das heißt, man kann durchladen. Und das sind ungefähr 80 Zentimeter, die man da zur Verfügung hat mit der Breite von 30. Man kriegt so eine IKEA-Tasche und einen Flaschenkasten da gut unter. Und das ist damals schon, als ich das Kicktrack erfunden habe, sozusagen das Volumen gewesen für einen Wocheneinkauf. Man hat alle möglichen Kleinkram, den man da in der IKEA-Tasche hat und vielleicht noch einen Wasserkasten, den man transportieren möchte. Und diese Erfindung ist sehr einfach umzusetzen und erlaubt zum ersten Mal seit 80 Jahren gibt es die Vespa. Okay. Ja. Die Vespa oder Piaggio hat gerade gefeiert. Kann man mit so einem Motorroller seinen Wocheneinkauf transportieren. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und wir haben dieses Fahrzeug jetzt Cargo Scooter getauft, Ella Cargo Scooter. Und der Kunde hat eben mit diesem Ella Cargo Scooter erstens den Vorteil, dass er einen Standardakku, der bis zu 3 Standardakkus bekommt, die, weil sie standardisiert sind, könnte man die auch sich nur leihen. Man kauft das Fahrzeug ohne die Akkus, ist der Preis wesentlich günstiger. Und man kann außerdem seinen Wocheneinkauf damit transportieren, ohne dass man das dem Fahrzeug von außen ansieht, dass er diese tolle Zusatzfunktion hat. Und das sind Merkmale. Wir haben auch Konsumenten befragt und das ist ganz erstaunlich. Also die Leute sind wirklich bereit, deutlich mehr, war von 10% die Rede, immer für so einen Roller zu zahlen, als für einen vergleichbaren Roller, mit dem man diesen Wocheneinkauf eben nicht transportieren kann. Und das ist viele Menschen in der Stadt haben ihr kleines Auto nur noch vor der Tür stehen, weil sie einmal damit in der Woche zum Supermarkt fahren und einkaufen müssen. Und mit dem Cargo-Scooter brauchen sie das jetzt nicht mehr. Die können quasi ihr Fahrzeug abschaffen, können mit dem Roller zum Wocheneinkauf fahren. Man kann zur Arbeit fahren, auf dem Rückweg an der Autoschlange vorbei, auch mal den Wocheneinkauf mit nach Hause bringen. Aber das sind viele Vorteile, die dieses Fahrzeug quasi mit sich bringt. Und wir glauben, dass man damit den gesamten Rollermarkt drehen kann. Mhm. Das ist so ein Merkmal, wie heutzutage elektrische Fensterheber an normalen PKW sind selbstverständlich. Niemand erwartet mir eine Kurbel. Und ich glaube, weil das Merkmal, ich sag mal, zunächst mal unsichtbar ist und keine Designeinschränkungen bringt, dass das ein Merkmal ist, was sich durchsetzen wird. Und das funktioniert nur im Zusammenspiel mit dem Standardakku im Fußraum. Das ist das Tolle.
Du hast, glaube ich, ganz unbewusst noch einen Punkt angesprochen, der mir gar nicht so direkt eingefallen ist, den Akku zu leihen. Ne? Also ich kann mich erinnern, eine Diskussion, die vor allen Dingen vor einigen Jahren sehr intensiv zu Elektroautos geführt wurde, wo jeder sagt, ja, keine Ahnung, wie lange ein Akku hält, dann werden die Akkus weiterentwickelt, haben viel höhere Reichweite, ne, so. Und jetzt ist beim Auto das Verhältnis sicher anders, aber beim Leichtfahrzeug vermute ich mal, dass im Preis der Akku schon eine wichtige Rolle spielt, nämlich eine unerhebliche, vor allem wenn ich so an ein Fahrrad denke oder so. Ja. Dann ist ja das Leihen ja auch nochmal eine ganz andere Art und Weise, spiegelt sich sicher dann im Preis des Fahrzeugs wieder. Ja. Und das Argument, keine Ahnung, was mit Akkus passiert, wie sie sich weiterentwickeln, wie lange der hält, ist damit ja entkräftet, weil ich leihe den Akku einfach.
Das ist ein Riesenargument, also wieder für diesen Standardakku. Denn oft ist es so, gerade hier in den Ländern, wo man nicht ganzjährig mit den Fahrzeugen unterwegs ist, man braucht das Fahrzeug oft nur saisonweise. Im Mai holt man es raus und dann nutzt man es, bis es kalt und nass wird. Ja. Und dann ist es oft so, dass der Akku im Fahrzeug verbleibt und den Winter über nicht genutzt wird. Und wenn der Akku schlecht entwickelt ist oder die Elektronik, dann ist er vielleicht am nächsten Frühjahr auch schon fast kaputt, nämlich tiefentladen. Das werden viele die Erfahrung gemacht haben. Deswegen macht es Sinn, das Fahrzeug zu kaufen und sich den Akku zu leihen. während der Saison, wenn man ihn nicht mal braucht, dann gibt man ihn eben zurück ins System und im Winter wird damit Licht gemacht und Wärme.
Ja.
Also das ist der Vorteil an dem, an dem Gesamtsystem, auch aus ökologischer Sicht. Und hinzu kommt, dass bei einem Standardakku man immer die neueste Chemie drin haben kann. Also wenn ich den Akku heute, wenn mein Fahrzeug mit der Akkuchemie von heute 100 Kilometer oder 150 Kilometer weit fährt und ich brauche mehr Reichweite, vielleicht habe ich im nächsten Jahr eine neue Akkuchemie, da kann ich mir quasi den neuesten Akku nehmen, dann fährt er 200 Kilometer weit. Ja. Oder andersrum, ich sage, ich fahre ganz wenig, ich kaufe mir einen Akku oder leihe mir einen Akku, der ist schon sehr oft benutzt worden, hat nicht mehr volle Kapazität, nur noch 70% Kapazität, aber da reicht mir, den kriege ich für einen besonders günstigen Preis. Also das sind alles Vorteile, die dieses Akkusystem mit sich bringt.
Und ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, warum es in der Autoindustrie dran liegt, aber der Akku wird sicher auch eine Rolle spielen. Man sieht ja gerade aufgrund des Change in der Gesellschaft, dass wie sozusagen die Reichweiten explodieren in den Autos. Ne? Also vor kurzem war das ein Riesenthema und jetzt sozusagen fahren mittlerweile die neuen Fahrzeuge 800 Kilometer oder sogar noch weiter.
Ja.
Vor kurzem gefühlt undenkbar, habe ich den Eindruck.
Ja, das kann man, gut, da muss die Akkuchemie muss halt mitwachsen.
Ja, genau, deswegen
verändert sich ja gerade viel.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist so. Dazu noch eine kritische Anmerkung zu dem eigenen Thema. Erstens ist es so, wenn die Akkus irgendwann schnellladefähig sind, kann man sie auch im Fahrzeug belassen. Also wenn ich quasi eine Steckdose hätte und ein Ladegerät, was ich mitnehme, dann könnte ich die Akkus auch im Fahrzeug belassen und müsste sie gar nicht von Hand tauschen.
Ja.
Das ist oft ein Argument. Aber im Sinne einer Nachhaltigkeit und im Sinne des schnellen Marktzugangs ist es sinnvoll, überhaupt diesen Standard anzugehen, diese Bauvolumina zu definieren, wie man es im Prinzip auch bei normalen Pkw-Batterien kennt. Das sind auch mehr oder weniger Standards, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und davon auszugehen und damit anzufangen.
So, Cargo-Scooter war jetzt der eine, den wir als Lösung anbieten. Willst du noch ein zweites Gerät vorstellen, Fahrzeug?
Naja, ich mit dem Kicktrike hat es angefangen. Das ist ein Fahrzeug, was insbesondere für Personen gedacht ist, die auch gehandicapt sind, dass sie nicht mehr so gut zu Fuß sind, sich aber trotzdem nicht in einen Rollstuhl oder ähnliche Fahrzeuge setzen wollen. Sehr interessant ist für uns auch noch das kleine Auto, das Ella Auto oder ein 1+1. Das ist ein Fahrzeug, ein Auto, ich sage mal, ist genauso komfortabel wie ein normaler Pkw. Leicht, 500 Kilo schwer. Das Auto ist 1,20 Meter breit, 2,50 Meter lang. Man sitzt hintereinander.
Ja.
Das Nebeneinander-Sitzen kennt man vom Smart. Von kleinen Autos, auch in etwa 2,50 lang, hat aber den Nachteil, ich stehe immer im Stau. Das ist zwar klein, aber ich stehe trotzdem im Stau und kann schlecht in zweiter Reihe parken, weil ich bin dann doch so breit, dass ich wirklich störe. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen ein schmales Auto, 1,20 breit, 2,50 lang, basiert auch auf einer Plattform, mit der man viele andere Leichtautos, vierrädrige Fahrzeuge bauen kann. Und da haben wir festgestellt, gerade in einer jüngsten Diskussion mit Sharing-Anbietern, dass es im Grunde genommen ideal ist für das Elektroauto-Sharing. Weil in der Regel sind in so einem Sharing-Fahrzeug 1,3 Personen unterwegs. Wir haben für zwei Erwachsene wirklich gut Platz oder ein Erwachsener, zwei Kinder hinten auch. Dann wird oft das Sharing-Fahrzeug benutzt, um kleine Lasten zu transportieren, wenn die Rückbank beim Ella-Auto hochgeklappt ist. Nach vorne geklappt ist, kann ich hinten gut meine Waschmaschine noch unterbringen, die ich transportieren muss. Ich habe einen ganz niedrigen Einstieg, hat ein großes Solarpanel auf dem Dach. Da hat man in Berlin 2000 Kilometer umsonst, da zahle ich gar nichts dafür. Und weil die Akkus, 5 Akkus in dem Falle, von Hand tauschbar ist, kann ich entweder selber tauschen an der Akkustation oder ich habe einen Service, der mir den Akku tauscht, der hat Zugang zum Fahrzeug, putzt mein Solarpanel, macht ihn ein bisschen sauber und wechselt den Akku, wenn er denn mal wirklich runter ist im Herbst und im Winter. Im Sommer, denke ich, wird man den Akku kaum tauschen müssen, weil das Solarpanel bringt eben so viel Energie für dieses leichte Fahrzeug, dass ich da so die normale urbane Mobilität damit gut abdecken kann. Das ist, wie gesagt, für Sharing-Leute eine ideale Geschichte, Denn Elektroautos an der Strippe sind für Sharing-Anbieter keine gute Lösung. Und wir können uns vorstellen, dass die Kommunen mit einer Akkuwechselinfrastruktur und solchen kleinen Autos, dass man ihnen auch entgegenkommt, insofern als weniger Parkplatz gebraucht wird, fast nur ein Drittel dessen, was ein normaler Pkw beansprucht. Und dass man auch sagt, komm, die ersten 5 Jahre erlassen wir euch die Parkgebühr. Wenn ihr die Early Adapters, die ersten Nutzer, haben dann, sag mal, parken frei in den Innenstadtbereichen und können vielleicht auch mal eine Busspur nutzen, weil die Fahrzeuge schmal sind und dort kaum zur Behinderung führen. Also das ist, also der Cargo Scooter ist das Produkt, was wir international die größten Mengen sehen.
Ja.
Deswegen der erste Schritt. Es ist der geringste Aufwand, dort einzusteigen, weil wir uns an Lieferketten und Ersatzteilketten etablierter Hersteller hängen können. Und das Elle-Auto ist quasi ein anderes Produkt, wo ich sage, das ist wirklich reizvoll, weil man spart enorm Geld. Man fährt fast umsonst den Großteil der Zeit über das Jahr. Und es entlastet den Stadtraum enorm, was so den Druck auf Parkplätze anbetrifft. Und es bietet dem Einzelkunden, dem Privatkunden, einen privaten Raum. Er kann viel, viel sicherer fahren als auf einem Zweirad und offen. Und ist, ich sag mal, im Sommer gut klimatisiert unterwegs. Wir haben eine besondere Technik, wie wir die ganze Außenhülle gestalten.
Ja.
Wärme isolierend, sodass man auch Klimaanlage günstig betreiben kann und im Winter das gleiche umgekehrt mit der Heizung. Also ich denke, das Ella Auto 1+1 ist auch ein ganz toller Ansatz, den wir umsetzen wollen.
So, jetzt haben wir spannende Produkte mit interessanten Neuigkeiten, die Probleme lösen, die vorher nicht gelöst waren. Wir haben einen Akku, der definitiv nachhaltiger ist, vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, was ist passiert, wenn er kaputt ist und erstmal nicht mehr genutzt werden kann. Und wir haben ein System, was unser Energiesystem noch unterstützt, an die Paketstation. Jetzt fragen sicher der eine oder andere Hörerin, ja, Enrico hat ja am Anfang gesagt, wir reden über ein Projekt. Ich habe jetzt von dem Projekt das eine oder andere Gerät, die Akkus sowieso, ich habe auch in die Akkus reingesehen, vieles schon gesehen, ne? Was passiert denn als nächstes? Was muss passieren? Oder was passiert, wenn jemand sagt, oh, da hätte ich jetzt Interesse dran?
Also die Firma Constein gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ich habe als Student angefangen, irgendwie in den 80er Jahren. Und wir haben dieses Projekt, Ella ist einfach ein Herzensprojekt für mich. Ich mache es seit geraumer Zeit. Ich habe einfach Freude daran, Dinge zu entwickeln und Sachen zu machen, die, ich sag mal, einen voranbringen und das Leben lebenswerter machen. Und und es hat jetzt eine Reife erreicht, wo ich sage, wenn es jetzt eine eigene Dynamik entwickeln soll, muss es als Startup ausgegründet werden. Das ist der nächste Schritt. Wir müssen ein Startup gründen. Ich habe ein tolles Team von Leuten, die eine große Affinität dazu haben. Und da sind wir gerade dabei. Das ist so die typische Phase, wir haben es definiert, jetzt geht es darum, Businesspläne zu schreiben, Marktpotenziale noch genauer zu beschreiben und dann soll ein Startup gegründet werden, das muss ausgestattet werden mit entsprechenden Mitteln und dann, um dann das erste Projekt, nämlich Cargo Scooter und XPEG 100 Akku zu industrialisieren. Das wären die nächsten konkreten Schritte. Parallel dazu wollen wir in Berlin als eine der Metropolen, die übrigens auch ein tolles Projekt haben, nämlich die Expo 2035.
Unterstütze ich auch.
Muss man wirklich sagen.
Genau.
Wollen wir, um auch Arbeitsplätze in der Stadt zu schaffen, ein Industriecluster Leichtmobilität schaffen. Denn diese Fahrzeuge, die wir entwickelt haben, auch die Akkus, kann man sehr, sehr sauber auch in sag mal, städtischer Umgebung produzieren. Das ist keine Schwerindustrie. Und wir wollen diese Fahrzeuge und Komponenten, also auch die Akkus, die Stationen, in Berlin-Brandenburg entwickeln, produzieren und auch zur Anwendung bringen. Und dann spätestens zur Expo 35 zeigen, wie moderne städtische, urbane und individuelle Mobilität wirklich geht. Das ist unser Ziel. Das soll parallel laufen. Und sind übrigens auch parallel an andere Themen dabei. Ich hatte vorhin Pakistan erwähnt oder andere Länder, in denen wir unterwegs sind. Die GIZ oder andere Organisationen, die sind da sehr aktiv und fördern die Mobilität auch in anderen Ländern, weil Mobilität ist halt Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum.
Ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, ich hoffe zumindest, spätestens jetzt am Ende habt ihr gesehen, warum wir diesmal ausnahmsweise ein Projekt vorgestellt haben, ganz bewusst, und dass wir einen sehr umtriebigen Entwickler und Erfinder, ich mir gegenüber sitzen habe mit Hans, ist, glaube ich, vor allen Dingen auch zum Schluss festzustellen gewesen, auf wie viel unterschiedlichen Dingen und Ideen er unterwegs ist. Ich fand das System ganz spannend und ich hoffe, Ella wird definitiv das Licht der Welt erblicken. Funktionieren tut's, ne? Ich sehe es ja hier, überall stehen. Wir sind hier in einem Raum, der ist voller toller Entwicklung. Darüber kann ich nicht erzählen, aber nochmal, wer neugierig ist, Hans ist über LinkedIn zu erreichen, ist über deine Homepage zu erreichen. Wer da mehr wissen will, tiefer reingehen kann. Wir können jetzt das nicht weiter eingehen. Wir hätten sicher Gesprächsstoff für mehrere Tage und wir haben schon öfter über das Thema gesprochen. Also danke erstmal, dass du letztendlich hier Gast bist und warst bei 5x5. Aber wir haben natürlich sozusagen noch die 5x5 bei 5 nach 12.
Okay.
Und die stelle ich dir natürlich ebenso. Also die 5x5 mit Hans Konstin. Ich, Hans, stehe für
Lebensfreude.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
na, dafür zu sorgen, dass meine Kinder auch noch Spaß dran haben, an dem, was sie an Umwelt vorfinden.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Ja, die Umwelt verschmutzen. Ich meine, ich bin da sehr offen. Ich fahre auch gerne Auto im Übrigen. Ja, die Umwelt verschmutzen.
Okay. Ja. Jetzt haben wir eine Menge Fragen besprochen, aber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Also wir waren da kurz dran an dem Thema Thema Netzdienlichkeit vom ganzen System.
Dann sag ruhig dazu noch was.
Das ist etwas, was ich welche Relevanz hat dieser Ansatz welche energetische, volkswirtschaftliche Relevanz hat dieser Ansatz? Das ist eine Frage, die ich für ganz wichtig halte. Wir haben es kurz angerissen vorhin, aber ich glaube, ich würde es gerne noch mal kurz beantworten.
Sehr gern.
Also ich sehe eigentlich in jedem Haushalt in Deutschland, diesen 40 Millionen Haushalten, da waren wir vorhin kurz dran, mindestens die 6 Kilowattstunden, tatsächlich. Also jeder stattet sich aus mit einem Minimum, ist genauso selbstverständlich wie ein Herd oder ein Kühlschrank, wird der Energiespeicher zu Hause sein. Die Energiespeicher sind standardisiert, sind miteinander vernetzt und wir kriegen dadurch eine sehr, sehr resiliente Struktur, um Ökostrom nachhaltig zu nutzen. Das ist das, was ich mir wünsche dabei. Und diese Frage wissenschaftlich zu beantworten, ich bin an das Fraunhofer-Institut angetreten mit der Fragestellung, das ist etwas, wo ich mir auch von der Politik her wünsche, dass sie einfach mal einen Blick drauf werfen und dieses Thema wahrnehmen. Das Hineinbringen dieser Lösung in die Volkswirtschaft kann dann über die Anwendung erfolgen, wie zum Beispiel Ladegeräte für elektrische Leichtfahrzeuge, die wir mit Ella beschrieben haben.
Okay, super. Danke dir, lieber Hans Konstin. Das war 5 nach 12 und diesmal mit dem Blick in einem sehr frühen Stadium einer Lösung. Ein Blick auf das Projekt Ella, auf Design als Schlüsselfaktor für Nachhaltigkeit und auf die Frage, wie aus guter Technik ein echter Standard werden kann. Herzlichen Dank an Hans Konstin für die Einblicke, die Klarheit und den Blick auf ein Projekt, und zwar ehrlicherweise ja nicht nur ein Projekt, das an der Schnittstelle von Mobilität, Kreislaufwirtschaft und Systeminnovationen ansetzt. Besonders hängend bleibt für mich heute der Gedanke, schon am Anfang entscheide sich sehr viel von dem, was am Ende eines Produktes geschieht. Und wenn Kreislaufwirtschaft funktionieren soll, dann braucht es nicht nur gute Absichten, sondern auch gutes Design, gute Daten und gute Regeln. Danke fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Das war die heutige Folge 5 nach 12. 5 nach 12 steht für den Mut, Zukunft nicht nur zu beschreiben, sondern sie zu gestalten. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt und bis zur nächsten Folge. Und danke nochmal.
Ja, wunderbar. Danke auch.